Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heim und bei mir sitzt der Mann, der heute bei jeglicher Nachfrage sofort den Podcast-Raum verlassen wird, Niklas Levinson.
Ciao. Das war keine Frage, muss man sagen. Fairerweise war es doch keine Frage, die du mir gestellt hast. Das ist natürlich eine Anspielung auf den PK-Moment, ja, den Paul Dardai produziert, wo er von einem Kicker-Reporter gefragt worden ist.
Was das Konzept ist quasi von Hertha BSC.
Also eigentlich war es so rum. Dieser Kicker-Reporter hat einen Artikel geschrieben, in dem er Dardai ein fehlendes Konzept, eine Konzeptlosigkeit attestiert hat. Und als Reaktion darauf hat Paul Dardai dann ihm die Antwort verweigern wollen und bei der zweiten Nachfrage gesagt, okay, das war's für mich, ich bin raus.
Und das ist natürlich jetzt ein wiederholter Auftritt von Paul Dardai in Pressekonferenzen, bei dem man sagen kann, der Junge ist richtig cool. Ich find's unglaublich unangenehm. Ich find's maßlos peinlich von Paul Dardai, die Auftritte.
Es ist mega peinlich. Und ja, es ist ja auch, also du hast ja auch gesehen, sowohl der Pressesprecherin als auch, deren Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, tut mir leid, als auch Fabian Rehse, es ist ja super unangenehm.
Ja.
Es ist ja super unangenehm, er lässt die auch beide echt total blöd da sitzen. Und ich finde wirklich, dass es über eine absolut harmlose Situation passiert ist letztendlich, weil also der Artikel, den dieser Journalist geschrieben hat im Ursprung, der war jetzt auch nicht übermäßig polemisch oder irgendwie unfair in der Härte seiner Kritik. Also finde ich eine absolute Überreaktion, die wir von Paul Dardai jetzt häufiger gesehen haben.
Ich finde auch einfach,
wirkt total unsouverän.
Ich meine, weißt du, die sind als Absteiger absolutes Mittelmaß in der Bundesliga. Ich glaube, die sind in der zweiten Liga. Ich glaube, die sind Neunter sogar. Also wirklich Mittelmaß per Definition. Da muss ja Kritik in irgendeiner Form erlaubt sein, auch wenn das interne Ziel vielleicht nur lautet, stabilisieren oder was auch immer. Solche Nachfragen sind im Fußball erlaubt und ja, Paul Dardai hat ja nun wirklich schon länger, wie du gerade schon gesagt hast, ein bisschen einen Kreuzzug gegen Medien, fühlt sich da als der Prügelknabe der Nation, glaube ich, aber tja, also.
Und damit, glaube ich, überschätzt er auch so ein bisschen das Interesse an ihm und an Hertha BSC.
Ich glaube auch.
Um ehrlich zu sein.
Ja.
Ansonsten kann ich noch erzählen, bevor wir jetzt reinstarten mit den wirklich wichtigen Themen, aka dem DFB-Pokal, dass, also ich bin ja bekannter Tolkienist, das ist ja, lang und breit etabliert.
Ich habe auch am Wochenende ein Buch gekauft.
Ja, stimmt.
Ja.
Wie hieß es nochmal?
Der Untergang von Numenor, der so Numenor, dieser Inselstaat, der den Menschen geschenkt wurde nach den ersten Ringkriegen, glaube ich.
Wie weit bist du?
Noch nicht weit genug. Es ist ja auch vor allem, sind das ja so zum Teil zusammenhangslose Geschichten, zum Teil einfach nur so Hintergrundanekdoten. Und ich bin gerade, lese ich noch sehr viel über den Hintergrund und generell so die Entstehung von den Werken von Tolkien. Und wie unglaublich der besessen vom Schreiben und vom Schöpfen war. Und wie sich das Herr-der-Ringe-Universum so zusammengefügt hat im Laufe der Zeit über die verschiedenen Geschichten, die er geschrieben hat. Und da muss ich sagen, es ist super interessant, aber es ist halt schon so relativ langatmig. Und also ja, es ist ja keine klassische Storyline, die dich da reinholt. Nee,
man muss sich da, glaube ich, ein bisschen durchwühlen.
Genau.
Muss man schon machen. Ja. Nee, aber ich bin ja bekannter und bekennender Tolkienist. Aber eine Sache, die ich ja lange, lange ausgespart habe bisher, ist hier die Ringe der Macht.
Ja.
Die Amazon-Serie.
Oh, bist du reingegangen?
Und ich bin ja, als ich jetzt meine lange Krankheitsperiode, die ich jetzt hinter mir wähne, ich fühle mich jetzt wieder sehr, sehr gut,
ja,
da bin ich schwach geworden. Ich bin eingeknickt, hab gesagt, okay, guck mal rein. Und
also ich habe ich hab's komplett geschaut, ich bin durch, ich habe meine Meinung, glaube ich, schon mal kundgetan. Ich bin gespannt, was du jetzt zu sagen hast.
Es ist, glaube ich, jetzt, wo ich auch das hinter mir gelassen habe, eines der größten Müllprodukte, die ich in meinem Leben jemals ertragen musste.
Ja, da sind wir dann tatsächlich ziemlich allein in der Geschichte.
Es ist so,
weißt du, dass es die teuerste Serie aller Zeiten ist?
Wie man mit so viel Geld so einen Schrott produzieren kann. Also ich weiß, dass wir vom kulturellen Phänomen her ungefähr 2 Jahre zu spät dran sind. Ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, die Serie.
Ich glaube 2022, also ziemlich genau 2 Jahre,
ja, hast du, glaube ich, irgendwie recht, sowas. Ja. Aber ich habe es eben jetzt nochmal angefasst. Und in den ersten 1-2 Folgen kann man schon Tendenzen erkennen, aber sich noch schönreden, dass es vielleicht trotzdem ganz okay wird.
Ja.
Aber es ist wirklich krass, wie, also wir reden ja im Fußball oft von Aura, ne? Mittlerweile ist ja Aura so ein Riesenthema. Wie diese Serie einfach null Aura hat.
Und das
null.
Ist ja genau das Thema, weil ich finde, es ist nicht unglaublich, oder Ich glaube, es ist nicht unglaublich schwer, die Herr-der-Ringe-Aura, den Vibe auferstehen zu lassen. Und die schaffen es für keine Sekunde in dieser Serie. Das finde ich das Wahnsinnige daran. Weil ich bin ja wirklich, du ja auch. Du machst jedes Jahr fucking Herr-der-Ringe-Marathon und du guckst den scheiß Hobbit alle drei nochmal. Ja. Und ich tatsächlich auch. Und wir wissen, dass das Kackfilme sind. Aber wir gucken sie, weil der Vibe funktioniert, es fühlt sich nach Herr-der-Ringe an und das schaffen sie dann nicht. Also ich weiß inzwischen, ich habe nämlich vor unlängst mal geschaut, dass da durchaus auch ein paar Episoden sehr, sehr gut bewertet sind, gerade so später in der Staffel. Für mich ist das Kind schon vorher so in den Brunnen gefallen, dass ich gar keine Freude mehr empfinden kann bei den späteren Folgen.
Nee, genau das. Es holt mich 0% ab. Ich finde die ProtagonistInnen, die man ja irgendwie auch im Idealfall zumindest ein bisschen mögen soll, total, ja, holen mich null ab. Ich finde vor allem Galadriel extrem unsympathisch in ihrer gesamten Besetzung. Und es ist wirklich eine pure Enttäuschung, muss ich wirklich sagen. Es soll eine zweite Staffel kommen, die wohl irgendwie düsterer werden soll. Aber mir geht's gar nicht so sehr ums Düstere. Mir geht's darum, dass die Erzählung so absolut lieblos ist. Ja. Also es ist irgendwie, die ganze Storyline hat mich an keinem Moment hat die Story mich gegriffen. Nichts daran hat mich irgendwie mitgenommen oder gesagt, ey, das lohnt sich hier rein irgendwie irgendeine Form von emotionales Invest zu geben.
Und jetzt lese ich ja gerade den Untergang von Numenor. Das heißt, jetzt werde ich es irgendwann nochmal gucken und dann die ganze Zeit sagen, das ist aber anders im Buch. Das heißt, dann bin ich doppelt sauer auf die Serie.
Du wirst dann so ein richtiger Tolkien-Nerd.
Ja, will ich. Vielleicht nenne ich mich auch einfach so und fange an zu streamen. Wir gehen rein in diese Fußballwoche, oder?
Machen wir.
Okay. Ja gut, jetzt ist ja die Frage, wollen wir den Mittwoch erst machen oder wollen wir über deinen Triumphzug, den Triumphzug deines Vereines sprechen?
Lass uns mit meinem reinstarten, okay. Und dann können wir so ein bisschen als Epilog über Düsseldorf und Leverkusen noch sprechen, wo ich glaube, da es da rein über die Partie nicht so wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Man kann dann, glaube ich, eher über diese Finalkonstellation reden. Aber ja, am Dienstagabend Saarbrücken gegen Kaiserslautern und der Underdog von Betzenberg hat es tatsächlich geschafft. Der hat den großen Favoriten, den übermenschlichen FCS schlagen können.
Ja.
Denn Friedhelm Funkel hat ja, Zitat, vorm Spiel gesagt, wir freuen uns total auf den Dienstag. Wir gehen als Außenseiter nach Saarbrücken und wollen als Außenseiter überraschen.
Ich find's so geil. Und ganz im Ernst, ich meine, im Nachhinein ist halt einfach, kannst du sagen, was du willst, ein Schuh draus geworden. Weil man hat Außenseiter-Fußball gespielt, man hat sich ins Finale gemogelt, aber man ist da, scheiß auf alles, man
ist
da.
Es ist ja auch, also sowas zu sagen, ist ja auch irgendwie Peak Shithousery.
Es ist wirklich Wahnsinn.
Weil Friedhelm Funkel wird ja selber irgendwo tief in sich drin wissen, dass immer noch als Zweitligist zu einem Drittligisten zu reisen und zu sagen, wir reisen ja als Außenseiter, dass das irgendwo daneben ist. Aber ich glaube,
der weiß das sogar, das ist gar nicht so tief drin, dieses Wissen. Weil du sagst tief in sich, ich glaube, da muss man gar nicht so tief graben,
ja,
in Friedhelm Funkel,
wahrscheinlich
um das
nicht,
Wissen,
ne,
zu
wahrscheinlich
finden.
Fand das einfach selber lustig, das auf diese Art und Weise aufzuziehen, Nummer. Und die Rechnung geht auf. Die erste Halbzeit ist eine der, also bewirbt sich auf jeden Fall um den Award schlechteste Fußballhalbzeit, die in Deutschland 2023/24 gespielt worden ist.
Ja.
Muss man ganz klar sagen, der FCK wollte gar nichts und tat gar nichts
wirklich
in dieser ersten Halbzeit.
Wirklich nichts vor Kaiserslautern. Nichts. Null Torschüsse, null Versuche, null gar nichts. Nichts.
Sie waren völlig desinteressiert, irgendwie an diesem Spiel teilzunehmen. Und ich glaube, Friedhelm Funkel hat sich sogar nach dem Spiel auch so ein bisschen dafür entschuldigt, meinte schon, dass ihm die Zuschauer mit Blick auf die erste Halbzeit auch ein bisschen leid getan hätten. Also hat da auch ein Unrecht oder ein Schuldbewusstsein für diese 45 Minuten gehabt. Saarbrücken hat da so zwei ihrer gefährlichsten Momente in der gesamten Partie. Einmal ist es so dieser Abschluss von rechts, so ein Volley, den Himmelmann zunächst ein bisschen nach vorne prallen lässt, aber dann auch rechtzeitig an den Ball wiederkommt. Und dann ist es natürlich der, nach dem Standard, der Flugkopfball von Kai Brünker, den er da links neben den Pfosten setzt. Das würde ich sagen, waren so die, in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, Highlight-Momente dieser ersten Halbzeit.
Das sind die Highlight-Momente dieser großen Halbzeit. Und du sagst es auch richtig, es sind auch für Saarbrücken so die größten Chancen. Und in Halbzeit 2 kommt auch der Spielverlauf dem FCK entgegen. Man kann aber auch fairerweise sagen, dass sie durchaus ein bisschen besser aus dieser Halbzeit rauskommen.
Ja, doch.
Also
schon.
sie sind da eindeutig bereit, mehr zu investieren. Sie müssen ja schon früh wechseln. Ne? Opoku kommt für Redondo schon in der 31. Minute, kann man noch dazu erwähnen. Und dann ist es Almami Touré und Marlon Ritter, die Tore machen. Zuerst ist es Ritter nach Vorlage von Touré und von einem, ja, der im Nachhinein muss man sagen, da kriegt der FCS die eigene Medizin zu schmecken, denn der Torwart sieht zwar blöd aus, aber ich glaube, das lag auch durchaus am Rasen, der da sehr, sehr unrund vorkam.
Ich glaube, der Torwart antizipiert, dass der Ball höher aufspringt, als er tut. Also
das glaub
ich auch. Nach dem Kontakt mit dem Rasen bounced der Ball flacher weiter als, glaube ich, vom Torhüter von Schreiber angenommen, der natürlich dann trotzdem diesen Fehler macht. Und ich glaube, also so ein bisschen biblische Vibes kommen auf. Einer unserer All-Time-Favorite-Stories von ihr, Samson,
ja,
dem Typ, dem
ja
sie die Haare geschnitten haben.
Die Blendung.
Und dann war er schwach plötzlich, weil Schreiber hatte auf jeden Fall, das sieht man auch auf den Fotos noch, ich glaube, bei den letzten Spielen so halblange Haare gehabt und hat die jetzt runtergeschnitten auf eine generische Kurzhaarfrisur. Und
hat er sich selbst gesamsont?
Hat sich selbst gesamsont, muss man sagen. Die Selbstsamsonisierung von Schreiber hat da zum ersten Tor geführt. Und weil es ist ja auch irgendwie glücklich, dass der Ball dann so reinrutscht. Und dann in der 75., das war die 53., in der 75. legt Almami Touré nach einem Standard per Kopf den zweiten Treffer nach.
Und damit ist das Ding natürlich entschieden. Und Almami Touré ist natürlich ganz klar der Spieler des Spiels mit einer Vorlage und einem Tor. Und damit auch der Bewerbung, dass er endgültig wieder in die erste Mannschaft gehört hat, oder?
Ja, in die Startelf, definitiv. Denn Almami Touré ist jemand, der unter Friedhelm Funkel rausrotiert ist, der auch schwächere Spiele hatte, aber der, finde ich, selbst in seinen schwächeren Spielen immer gezeigt hat, dass er von seinen Fähigkeiten im Spielaufbau aus der Abwehr heraus der, also für mich klar, beste Verteidiger ist, der dann eine Passqualität hat, die die anderen so nicht haben. Und jetzt will der FCK generell in den letzten Wochen nicht so wahnsinnig viel Fußball spielen, deswegen sagt man vielleicht, das ist uns gar nicht so wichtig. Aber ich finde, von der Gesamtqualität her, er kam ja auch von Eintracht Frankfurt, der Transfer galt nicht umsonst irgendwo auch als ein kleiner Coup für den FCK, ist es eigentlich ein Spieler, der für Lautern in der Startelf stehen müsste.
Fußball so seltsam manchmal, ne? Das, weil auch von dem, wie ich Almami Touré gesehen habe, bei dem Transfer haben wir auch drüber gesprochen, das ist natürlich sofort eigentlich wahrscheinlich der beste Spieler in zumindest meiner Defensive in diesem Kader und er sollte da eine ganz tragende, elementare Rolle finden. Aber mal gucken. Das bedeutet natürlich vor allem, dass zwei Dinge. Bevor wir über Lautern kommen, gucken wir kurz auf den FCS. Der unglaubliche Pokalrun mit Siegen gegen Gladbach, Frankfurt, Karlsruhe und den FC Bayern München ist vorbei. Eine unglaubliche Geschichte und man wird hoffentlich in Saarbrücken mit ein, zwei Tagen Abstand dann auch trotzdem stolz empfinden können über diese Leistung. Denn wie gesagt, man hat drei Bundesligisten gekillt und übrigens Tim Schreiber, 21 Jahre erst alt, ne?
Wusstest ja, sehr junger Keeper. Und ich gehe da mit bei aller Abneigung, die ich glaube ich qua Definition haben muss gegen den FCS und gegen das dazugehörende Bundesland. Muss man sagen, das wird trotzdem als Drittligist ins Halbfinale einzuziehen, dabei unter anderem die Bayern rauszuwerfen, wird auf jeden Fall bleiben als einer der besten Underdog-Runs, die dieser Pokalwettbewerb hervorgebracht hat. Das würde ich schon sagen, das war eine tolle Leistung. Natürlich auch bedingt durch die Platzverhältnisse in einigen Partien, aber auch irgendwie das ist, finde ich, Teil der coolen Geschichte. Dass es da diesen Rasen gibt, der keine vernünftige Drainage hat, wo es dann aber auch immer ausgerechnet dann geregnet hat, wenn es drauf ankam. Und dann die in diesen Wasserschlachten eben diverse Mannschaften, wo sie eigentlich hätten chancenlos sein müssen, rausgeworfen haben. Von daher glaube ich auch, kann man Saarbrücken trotzdem gratulieren zu einem echt coolen Pokalrun. Bedeutet jetzt für den FCK Pokalfinale.
So.
Und eine riesen Chance. Also muss man wirklich sagen, ich bin ja FCK-Fan seit 2004. Und ich würde sagen, ich gehöre zu den Älteren unter der neuen Generation Lautern-Fans, einer der Älteren unter den jüngeren FCK-Fans. Ich bin ja selber Anfang 30 und wenn ich jetzt so reflektiere, mein Fan-Dasein.
Ich sag, wie es war. Ihr seid in Kacke getauft. Es ist so. Es ist so. Ihr wurdet in Kacke getauft. Sorry. Das sind Lautern-Fans deiner Generation. Das muss man ja so sagen. Ihr hattet ja nun wirklich nur die Scheißzeiten.
Genau. Und das, glaube ich, muss man den Leuten klar machen, denn also ich habe natürlich gelebt, als Lautern 96 Pokalsieger wurde, als die zwei Jahre später sensationell Meister geworden sind, da war ich ein Mensch auf dieser Erde, aber ich war halt 3 respektive 5 Jahre alt und hatte noch kein klares Konzept davon, was der FCK überhaupt ist.
Ja.
Die Entscheidung für diesen Verein erfolgte später und es gab natürlich auch in meiner Zeit als FCK-Fan in dem Sinne große Spiele, aber eigentlich alle große Spiele, die ich als FCK-Fan mitgemacht habe, waren Spiele, wo es was zu verlieren gab.
Genau, wo es gegen den Tod quasi
gegen den Tod,
gegen Abstiege, gegen was auch immer. Ja.
Das Größte, woran ich mich erinnern kann, ist 2014 Pokal-Halbfinale gegen die Bayern. 5-1 verloren in der Allianz Arena, da war es zur Pause, glaube ich, 3-0, da war das Ding schnell gegessen.
Und 2014, also, Zweitligist
unter Kosta Runjajic damals, genau. Deswegen hat man im Viertelfinale in Leverkusen 1-0 gewonnen durch ein Tor von Ruben Jessen. Also gibt durchaus Hoffnung, dass es dann eine Wiederholung geben könnte. Also die Vorbilder gibt es zumindest für den Sieg gegen Leverkusen.
Und so hatte man jetzt quasi das wichtigste Spiel seit 10 Jahren, das kann man ganz klar sagen. Ja. Und es kommt noch ein wichtigeres.
Das ist ein, also deswegen, ich bin ja auch gefragt worden, würde ich in einem Gedankenexperiment den Deal akzeptieren, Pokalsieger und dafür Abstieg in die dritte Liga.
Ja.
Und also wer den ersten Abstieg in die dritte Liga mitgemacht hat, weiß, was für eine absolute Scheiße das ist, weiß, wie schwer das ist und sein kann, aus dieser Liga wieder rauszukommen. Also 1860 unter anderem singt, glaube ich, ein Lied davon.
Ja.
Und es ist super, super ätzend gewesen diese Jahre, aber ich würde es trotzdem, glaube ich, nehmen, weil nächste 10 Jahre Prognose, wie oft wird Kaiserslautern realistischerweise, nächste 20 Jahre Prognose, realistischerweise in die Position kommen, ein Spiel von einem richtig großen Titel entfernt zu sein?
Ja, also das, du hast vollkommen recht, das ist eine Rechnung, die, da, das wird nicht häufig passieren. Und als jemand, der beides erleben durfte in den letzten Jahren mit Eintracht Frankfurt, auch wenn der Abstieg jetzt eine Ecke her ist, als jemand, der den Pokalsieg schon hatte, würde ich sagen, mach's nicht. Als jemand, der ihn noch nicht hatte, würde ich sagen, mach's. Also ich verstehe komplett, wo du herkommst. Was ich dir sagen kann, ist, der Abstieg ist das, woran man sich länger wehtut. Aber dieser Moment eines Pokalsieges ist halt unvergleichbar. Gerade wenn man ihn eben, so wie du und wie für mich bis 2018, noch niemals hatte. Dann verstehe ich es einfach, dass man sagt, weißt du was, scheiß drauf, ich bin bereit, noch ein paar Jahre durch den Müll zu warten, wenn wir dafür einmal dieses Ding
bekommen. Ja, also letztes Pokalfinale war 2003, damals 3-1 gegen die Bayern verloren. Das ist jetzt 21 Jahre her, wenn dieses Finale gespielt sein wird. Und in diesen 21 Jahren war der FCK vielleicht knapp die Hälfte davon, nicht ganz, aber fast die Hälfte davon noch Bundesligist.
Ja.
Und jetzt ist man Zweitligist, der aktuell knietief im Abstiegskampf hängt. Die, also wie gesagt, also in den nächsten 20 Jahren darauf zu hoffen, dass man noch ein Pokalfinale spielt, finde ich schon fast vermessen. Von daher, also das ist ganz klar das größte Spiel, das ich in meinem Leben als FCK-Fan erlebt habe und vielleicht sogar ja auch erleben werde.
Und sowas kann ja auch einfach nochmal ein Verein, und das jetzt Kaiserslautern muss nicht wachgeküsst werden, das mussten sie nie, aber trotzdem gibt das einen Verein noch, kann das nochmal einen richtigen Boost geben, on top von dem, was eh schon existiert, wenn man eben so ein wichtiges Spiel auf den Zukunft hat.
Für den Endspurt der Saison. Also hoffentlich auch jetzt für die nächsten Wochen und ist dieser Finaleinzug genau, auch irgendwie, weil ich hatte ja schon, also es gab ja schon vor allem nach dem 4:0, nach der Heimpleise im Derby gegen KSC, das hat ja schon richtig wehgetan. Das hat ja auch den Fans unglaublich wehgetan, was ja auch total nachvollziehbar ist. Und ich glaube, dieser Finaleinzug hat jetzt auch schon einige Wogen geglättet. Hat auch, glaube ich, Verein und Fans, Mannschaft und Fans irgendwie wieder nah zueinander gebracht bei teilweise echt enttäuschenden Leistungen in den letzten Wochen. Und ich glaube, dieser Finaleinzug kann schon irgendwie so ein einendes Element sein, wo man die Kräfte drumherum bündelt und die auch für sich nutzen kann. Hoffentlich zumindest hier im Abstiegskampf der zweiten Liga.
Und jetzt, was das für Fans bedeutet, ist ja vollkommen klar. Und ich weiß, dass wir da keinen einzigen Lautern-Fan zu aktivieren müssen, da die intrinsische Motivation ist da. Aber ich erwarte hier 50.000 rote Teufel für 3 Tage besoffen in Berlin, sage ich ganz ehrlich.
Ja, ich glaube auch, dass die Stadt wird leergefegt werden. Die Pfalz, die ganze gesamte Pfalz wird leergefegt sein.
Ja.
Das wird so menschenleer sein oder so leer wie Mordor, nachdem die Orks vors schwarze Tor gezogen sind. So ähnlich. Ich möchte nicht sagen, dass die Pfalz Mordor ist. Das finde ich, würde ich nicht unterschreiben. Du vielleicht schon.
Ja, also ich würde es nicht widersprechen zumindest.
Genau, also FCK steht im Pokalfinale. Ich werde auch gucken, dass ich in irgendeiner Form an eine Karte rankomme.
Wo willst du sein im Stadion?
Ja, also am liebsten schon im Getümmel.
Okay, sehr gut.
Also nicht
im. Weil ich hatte nämlich überlegt, ob ich dir heute quasi das auferlege. Ich sage, ich will dich im Block sehen und nicht im VIP. Die Wahrheit ist aber auch, und das muss man einfach so sagen, es könnte sein, dass es für dich fast einfacher ist, ein VIP-Ticket zu bekommen.
Vielleicht schon, aber ich möchte erst einen anderen Weg gehen, wenn ich sage im Getümmel. Ich war ja auch beim Pokalspiel gegen die Hertha da. Es gibt ja dann den Kernblock, den Auswärtsblock. Und dann ist immer so der
so
Rest,
die Fringes, ja.
Der Rest der Seite oder der Kurve da am Marathontor, der gehört dann fast noch dazu. Und da sehe ich mich so an den Ausläufern, weil ich habe da, glaube ich, auch also Demut und auch,
oben, ich will dich über die scheiß Wand klettern sehen. Das geht im Olympiastadion, das ist easy.
Ja, ich kletter über nichts mehr in meinem Leben drüber.
Da kannst du ja nichts aufschneiden, da ist oben alles
aber
flach.
Aber fallen kann man, ich habe zu Ende geklettert. Ich habe oft genug geklettert.
Was, du willst nie wieder klettern?
Nein.
Wenn wir gehen gemeinsam auf Safari und es geht darum, dass ein Löwe dich zerlegt oder du kletterst auf den Baum, sagst du, sorry, ich bin damit
Ich gehe gar nicht auf Safari, weil ich das Konzept ablehne, von daher ich schon mal raus.
Ich will ja dir einfach nur jetzt eine Situation aufmalen, in der Klettern dein Leben retten könnte und sogar da sagst du
also
nein.
Also ich gehe, also
prinzipientreu.
Dann sage ich Folgendes, ich gehe nur noch in Situationen, in denen es um Leib und Leben geht, klettern. Sonst klettere ich nicht mehr in meinem Leben, das ist vorbei.
Und wie wäre es in einem geschützten Umfeld wie Bouldern?
Nee, ist auch vorbei.
Wenn wir dich mit einem Wettkampf zum Bouldern bringen würden?
Also, also ich habe das Bouldern ja auch hinter mir gelassen. Ich habe letztens auch reflektiert, ich habe ja wirklich, ich muss wirklich rückblickend sagen, dass ich sehr, sehr klischeehaft so einige Berlin-Schleifen durchlaufen habe seit meinem Zug in diese Stadt. Ich habe in meinem ersten Jahr angefangen zu bouldern. Das ist irgendwie so Standardpaket. Ich habe mir eine ultra hässliche lila, teils lilafarbene Trainingsjacke aus den 80ern gekauft, die ich genau einmal getragen habe. Also ich habe einige Dinge getan, die man in Berlin anscheinend tun muss. Aber bouldern
Crack rauchen.
Nee, das habe ich nicht getan.
Muss man aber, sage ich aber eine Sache, wenn du U-Bahnhof, da wo ich lebe, dich rumtreibst, hast du das Gefühl, das muss man machen in Berlin. Das ist also, ist weiter verbreitet, als man denken sollte. Macht das auf gar keinen Fall, ihr Trottel.
Nein, lass die Finger davon. Und ja, also ich werde nicht mehr klettern. Aber ja, ich bin heiß aufs Spiel. Mal schauen, was es wird. Denn der Gegner in diesem DFB-Pokalfinale, der hört leider, leider nicht auf den Namen Fortuna Düsseldorf, sondern auf den Namen fucking Bayer Leverkusen.
So ist es. Und jetzt ist leider, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, bei mir ist das WLAN weg. Das heißt, meine Notizen sind auch weg. Aber wir können entweder pausieren oder einfach ein bisschen drüber sprechen. Denn also, gesehen haben wir es ja trotzdem.
Ich habe zum Glück noch die Browser-Seiten offen. Aber ich teile mit dir das Problem, dass mein WLAN auch ausgefallen ist. Das ist tatsächlich richtig. Aber ich kann, glaube ich, trotzdem damit arbeiten. Man muss ja generell sagen, dieses Spiel ging los und war innerhalb von einer Viertelstunde zu Ende.
Genau, das, und es war so schade, weil, also es ist natürlich erstmal genau das, was man erwartet hat. Und ich weiß, alle Düsseldorfer zu schätzen, die gesagt haben, warum, warum, die müssen irgendwann verlieren, warum denn nicht gegen uns? So musst du da reingehen, das ist alles genau richtig. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass da, wie du gerade gesagt hast, innerhalb von Minuten klar war, hier gibt's einen riesigen Klassenunterschied.
Den gibt es und den gab es auch. Und das erste Tor nach 7 Minuten erzielt dann, jetzt müssen wir natürlich alles aus dem Kopf hier machen, weil wir die Notizen nicht mehr da haben. Das zweite macht Adli, das weiß ich.
Ich versuche auch gerade alles zu laden, aber es ist noch schwierig. Das erste ist Frimpong.
Stimmt, Frimpong, nachdem da Ioha ist es, glaube ich, eins nach innen rückt. Da passt die Absprache bei der Fortuna nicht ganz. Eigentlich hätte ich gesagt, muss Ioha da am langen Pfosten bleiben und ein Innenverteidiger, ich glaube Patrick Schick ist das, übernehmen oder irgendeinen anderen Leverkusener Spieler. Und dann ist eben Frimpong ganz frei am langen Pfosten und nagelt ihn dann dementsprechend rein. Er nagelt ihn auch rein mit dem Swagger und dem Selbstvertrauen eines Spielers, der zu einer Mannschaft gehört, die eben noch nicht verloren hat. Und ich finde, also ich würde wirklich sagen, die Anfangsviertelstunde der Fortuna, jetzt ist das Internet wieder da, die Anfangsviertelstunde der Fortuna ist echt in Ordnung. Auch wenn da schon einiges passiert ist, was das Pokalspiel in eine gewisse Richtung gelenkt hat, finde ich wirklich, dass der Start okay gewesen ist. Und dass sie sogar ja auch mal nach vorne was versucht haben, dass sie sich getraut haben, rauszurücken. Und das wird ihnen ja auch dann sogar beim 2:0 zum Verhängnis. Genau, weil da ist ja Tabsoba, der diesen Flachball einmal diagonal ins Zentrum spielt. Und
da muss man ja sagen, dass Düsseldorf in dem Augenblick hoch aufgeschoben ist, Leverkusen wirklich pressen will, stressen will. Ja. Und Leverkusen schnipst sich da halt raus aus dem Düsseldorfer Pressing, ne?
Dass das so geht, spricht dann auch dafür, dass das Pressing nicht ideal aufgezogen war, dass die Aufteilung nicht ideal gepasst hat, denn es ist wirklich ein Pass, der da gespielt wird von Tabsoba und dann plötzlich läuft Leverkusen da oder läuft Düsseldorf da rein in einen Konter, wo sie in Unterzahl in der Rechtsverteidigung sind. Das darf so eigentlich nicht passieren. Dann fällt eben das 2:0 über Adli in der 20. Minute und dann ist es Florian Wirtz, der in der 35. den dritten Treffer nachlegt und dann selber noch in der 60. nach einem Elfmeter den vierten Treffer erzielt.
Und damit endet der nächste Pokaltraum natürlich, in diesem Fall von der Fortuna, auch die ja ein Verein, die durchaus zu den leidgeplagteren zählen in Deutschland.
Ja.
Und da große, große Hoffnung gewesen, aber es war eben auch unglaublich deutlich, dass sie einfach, also dieses Spiel hättest du wirklich 20 Mal spielen können, das geht 20 Mal so aus.
Ja.
Das ist wirklich, also Chapeau vor dem großen Aufwand, den Düsseldorf bereit ist zu betreiben. Ich finde, man kann ihnen wirklich eigentlich keinen Vorwurf machen. Mit den Mitteln, die sie haben, haben sie das sehr, sehr gut gemacht und gekämpft. Aber der Sieg geht vollkommen in Ordnung.
Sie waren genauso chancenlos, wie große Teile der Bundesliga auch gegen Leverkusen gewesen sind. Deswegen müssen sie sich ja gar nichts vorwerfen. Du hast vollkommen recht damit, das Spiel kannst du 20 Mal spielen und es gewinnt Bayer Leverkusen höchstwahrscheinlich 20 Mal. Ich weiß auch nicht, ob eine andere Kulisse das geändert hätte, also wie viel eine Heimkulisse Düsseldorf geholfen hätte, auch wenn das natürlich nochmal ein Faktor obendrauf war, dass Leverkusen dann auch noch zu Hause spielt, wo man ja auch schon merkt, finde ich, dass in dem Stadion, was ich tendenziell eher auch in der Vergangenheit als ein ruhigeres Haus beschrieben hätte, dass da eine andere Energie drin ist. Dass
wenn die jetzt nicht das Stadion voll bekommen und da Stimmung drin ist, dann muss es uns auch dann reicht's mir auch einfach.
Genau, und das ist natürlich ein Faktor, der auch noch mit reinzahlt auf diese ganze Sache. Und das Problem ist halt echt, also beim zweiten Tor laufen sie nicht gut an, lassen dann eben diesen einen Passweg offen, der dann in diesen Konter reinführt. Aber es gibt ja einige Teams, die das schon dieses Jahr versucht haben, gegen Bayer Leverkusen anzulaufen. Das Problem ist, dass die Fehlerquote bei denen so gering ist, dass du eigentlich nichts machst, außer dazu einzuladen, überspielt zu werden, weil sie irgendwie immer eine Lösung finden, um das Pressing oder durch das Pressing hindurchzukommen.
Ja, und die Leverkusener stehen damit am 28. Bundesligaspieltag mit 13 Punkten vor den Bayern. Sie stehen im Pokalfinale gegen einen Zweitligisten und sie stehen im Europa League Halbviertelfinale ist noch in der Europa League gegen West Ham United. Also ein Titel, dass sie einen Titel sicher haben, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja.
Das könnte tatsächlich eine absolute Bilderbuch-Saison werden. Das ist jetzt auch nichts Neues mehr, aber ich sag jetzt eine Sache on the record. Das muss man sich jetzt anhören. Ich bin im Finale für Kaiserslautern.
Ja, das freut mich.
Ja.
Das ist ja auch, also wenn du es nicht da bist, wo willst du es dann sein?
Es ist so, es ist für mich wirklich Wählen des kleineren Übels, aber ich bin im Finale für Kaiserslautern am 25.05.
Und wir brauchen auch jeden. Also das ist quasi wie bei Dragon Ball, wir brauchen diese Genki-Dama, wo
ja, die Energie von
allen. Geht mit Energie, also ganz Deutschland muss wirklich die Arme in die Luft recken.
Ja.
Und es wird genügend geben, die es nicht tun werden, weil sie den FCK so sehr hassen. Und auch das ist in Ordnung.
Wärt ihr noch in der Bundesliga, wäre ich, glaube ich, nicht für euch, sage ich ganz ehrlich. Wärt ihr jetzt seit eins oder wärt ihr auch nur letzte Saison in der Bundesliga gewesen und hättet Platz gehabt, mich zu nerven, dann wäre ich heute nicht dafür.
Also das letzte Mal, dass der FCK genervt hat, fühlt sich für dich, glaube ich, sehr, sehr weit weg.
Genau.
In einem direkten sportlichen Kontakt. Von daher, glaube ich, kann man das dann leichter übers Herz bringen. Und also es erinnert ja total von der Konstellation her. Ich würde sogar sagen, der Unterschied ist noch überwältigender, weil die Bundesliga-Seite noch stärker ist. Damals gab es ja das Pokalfinale Schalke gegen Duisburg, das in einem für die Zebras super ernüchternden 5:0 geendet ist. Und wenn man sieht, wie das Spiel gestern ausging, dann teilweise sogar das Gefühl hatte, dass Leverkusen auch Gas rausgenommen hat und nicht wirklich es darauf angelegt hat, die komplett zu zerstören. Also es ist schier unvorstellbar eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, wie Kaiserslautern aus diesem Spiel als Sieger hervorgehen soll.
Ja, aber das muss ja auch genau den Mut der Verzweiflung dann geben.
Ja.
Genau das, was du sagst. Der Klassiker, abgedroschen wie Sau, wir haben keine Chance, nutzen wir sie.
Und dafür brauchen wir Ragnar Ache, das ist vollkommen klar. Dafür braucht Lautern den besten Stürmer und dafür braucht Lautern, glaube ich, Standardsituationen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie das gehen kann, ist, dass dir irgendwie früh was zufällt.
Und Glück, genau.
Dass dir im Spiel irgendwas früh vom Himmel fällt. Das kann ein Tor durch den Standard sein, das kann vielleicht mal sein, dass einer durchrutscht und jemand eine Notbremse zieht und Leverkusen in Unterzahl gerät, wobei die auch mit 10 Leuten, glaube ich, noch tendenziell die Mannschaft sind, die einen herspielen kann.
Ja.
Ich glaube fast, du brauchst irgendwas, was in Form von einem frühen Tor vom Laster fällt, um dann musst du hoffen und beten, dass du das Tor einmal für 90 Minuten vernagelt kriegst. So ein bisschen wie Gladbach das geschafft hat bei diesem 0:0, wo es irgendwie ging. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, den ich sehe, dass du irgendwas aus diesem Spiel mitnehmen kannst.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man ja 5 Wochen, 6 Wochen träumen darf bei Kaiserslautern und hoffentlich sich das nicht durch einen Abstieg, einen potenziellen irgendwie ruiniert. Das wäre natürlich absolut zum Kotzen.
Ja.
Aber das werden jetzt gute Wochen. Und ich sag dir eins, ich glaube, dass mein Fan-Dasein läuft ja immer so ab und ich glaube, es wird dir jetzt ähnlich ergeben, dass du jeden Tag ein Mini-Perzentil, vielleicht nicht mal einen ganzen Prozent, vielleicht nur 0, mehr daran glaubst und dir mehr schönredest, wie es klappen kann. Das wird jetzt passieren.
Auf dem Weg dahin wird ein
Prozess
stattfinden.
Bist du bei 60% am Spieltag. Ja. Da sagst du, ja, warum? Ist doch 50-50-Spiel.
Ja. Genau das wird passieren. Man macht das so Tag für Tag, Stück für Stück baut man das auf, dieses kleine Narrativ in seinem Kopf, dass man, wenn der Tag gekommen ist, plötzlich dastehen kann und sagen, ja, irgendwie glaube ich dran, da geht was.
Aber deswegen, das will man ja auch. Wie wenig Bock macht's, wenn du da sagst, jetzt werden wir abgeschossen, auf ins Stadion, da will auch keiner sehen.
Also Lautern, spiel mit uns den Doppelpass noch einmal.
Jawohl. Grüße an den FSV Zwickau.
Ja, also wirklich, du hast ihn ja ausgegraben, für mich zumindest. Das ist einer der eingängigsten, coolsten Fangesänge, die ich seit langem gehört habe.
Der emotionalisiert mich wirklich ein bisschen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum, aber weil er so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis zwischen wir würden so gerne noch viel mehr machen als singen als Fans.
Ja.
und wir können aber nicht mehr und wir sind dann doch mit gebundenen Händen, stehen wir im Block am Ende des Tages. Vielleicht, weil es dieses Spannungsfeld ganz gut aufgreift und beschreibt.
Damit machen wir die Akte DFB-Pokal zu für diese Folge und greifen noch ein paar launige Bundesliga-Themen auf. Und eines betrifft vor allem den SC Freiburg, der gerade dabei ist, die Weichen zu stellen für die erste Saison nach der Ära Christian Streich, die ja betreut werden wird von Julian Schuster, also eine Inhouse-Lösung natürlich. Und Freiburg ist auf dem Transfermarkt schon aktiv, kann man sagen, insofern, dass sich die ersten Wechsel bereits anbahnen. Und da sind zwei Namen, die wir hier besprechen möchten. Einmal Patrick ist es, glaube ich, ne?
Richtig.
Patrick Osterhage vom VfL Bochum.
Passt in die Woche.
Stimmt. Ja, ich musste gerade dahin kommen, aber es passt sehr gut in die Woche, ja.
Ja. Und der andere ist Erin Dingci, der heute unterschrieben haben soll, von dem es gerüchtemäßig, über den es bis noch weiter Gerüchte gibt, Niklas Levinson, dass der am Montag Calcio Berlin in Düsseldorf anfeuern wird.
Ja?
Yes, wir arbeiten dran. Da musst du mir nachher mehr.
Da musst du mir später zu mehr erzählen, weil das trifft mich gerade komplett aus dem Nichts, da bin ich total unvorbereitet.
Liebe Grüße an Marvin Boacchi an dieser Stelle.
Liebe Grüße auf jeden Fall. Ja. Ganz liebe Grüße. Wir fangen mal an mit Osterhage.
Sehr gerne. Patrick Osterhage ist natürlich so ein bisschen einer der Spieler, die den aufsteigenden Stern der Saison vielleicht bekommen. Ja, da gibt's natürlich auch immer andere Namen. Aber Patrick Osterhage ist einer, der sich in meinen Augen doch sehr ins kollektive Bewusstsein gespielt hat in dieser Bundesliga-Saison, der beim VfL Bochum von 27 Einsätzen, glaube ich, alle, also wenn du die ersten drei Spieltage oder ersten vier Spieltage rausnimmst, hat er jedes Spiel, wo er nicht verletzt war, von Anfang an bestritten und ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler im Zentrum des VfL Bochum. Nicht umsonst ist diese Niederlagenserie oder diese Negativ-Ergebnisserie gestartet mit seiner Wadenverletzung am 23. Spieltag.
Genau, und er soll kommen als direkter Ersatz für Jannik Keitel, bei dem ein ablösefreier Abgang wahrscheinlich zum VfB Stuttgart bevorstehen soll. Fühlt sich so ein bisschen auf den ersten Blick an, nachnehmen, weil das, also dieses Keitel zum VfB-Gerücht, das gibt's schon sehr, sehr lange. Ja. Fühlt sich an wie ein Transfer, den ein Verein eingetütet hat, der sportlich schneller gewachsen ist, als er selbst erwartet hat. Es gab ja auch so ein paar Eintracht-Transfers, wo ich sagen würde, Smolcic, wie hieß der andere Innenverteidiger?
Onguene.
Das waren ja auch so Kaliber-Spieler, die du geholt hast, zu einem Zeitpunkt, wo du noch nicht wusstest, wie sehr deine Ansprüche und dein Level wachsen würde innerhalb der nächsten Saison.
Ja.
Und so ein bisschen fühlt sich Keitel da auch danach an, aber man kann sich täuschen. Aber Fakt ist, Jannik Keitel hat, ich hab mal durchgerechnet, wenn man die letzte Saison nimmt und die aktuell laufende, 16% aller möglichen Bundesliga-Minuten gespielt. Also ist weit davon entfernt, in irgendeiner Form ein relevanter Faktor in dieser Mannschaft zu
sein. Aber also du sagst, der VfB ist quasi beim Eintüten des Transfers noch im Kopf kleiner gewesen, als sie es heute sind. Ja, kann schon sein. Also, Keitel ist 23 auch, ne, genau wie Osterhage, glaube ich. Ja.
Also der hat noch, also ich glaube, Osterhage ist 24, glaube ich. Keitel hat natürlich noch Entwicklungspotenzial und der VfB, also ist, wenn es ein Verein gibt, dem ich aktuell zutraue, jemanden, den wir eigentlich schon als Bundesliga-Mittelmaß abgeschrieben hatten, auf ein neues Level zu heben, dann ist es aktuell der VfB Stuttgart. Aber vom Gefühl her hätte ich gesagt, dass es ein Transfer ist, der sich erstmal nach Breite anhört für den Kader und anfühlt auch. Und Osterhage würde ich sagen, wenn er auch als rein numerisch 1:1 Ersatz kommen sollte, glaube ich, könnte eine wichtige Rolle beim SC Freiburg einnehmen. Als Ablöse steht laut Kicker ein Betrag im einstelligen Millionenbereich im Raum, aber da der Vertrag noch bis 2026 läuft, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir irgendwas zwischen 6 und 8 Millionen erwarten könnten, die da in Richtung Bochum fließen und das ist ja auch keine unerhebliche Summe.
Das wäre, also das zwischen 6 bis 8 Millionen fände ich für Bochum wirklich in Ordnung. Würde ich wäre, glaube ich, also ich meine, du willst den Mann nicht abgeben. Und warum den nicht abgeben willst, ist eben gerade im Vergleich mit Jannik Keitel, ist, du hast einen ziemlichen, vom Paket, was der Junge mitbringt, einen ziemlichen Allround-Spieler, der natürlich im Zentrum zu Hause ist, der aber einfach mit seiner Körpergröße, mit seiner Athletik und mit seinen Fähigkeiten am Ball wirklich einiges spielen kann. Ist für mich auch ein Spieler, der, wenn ich würde, bei Jannik Keitel würde ich sagen, Verteidiger, Sechser, vielleicht 8 an einem guten Tag. Bei Osterhage habe ich viel weniger Probleme damit zu sagen, dass der von Box zu Box auf dem Feld dir helfen kann.
Das siehst du ja auch. Er gehört im Vergleich mit zentralen Mittelfeldspielern in der Bundesliga zu den obersten 15%, was Ballkontakte im gegnerischen Strafraum angeht. Er gehört, was Non-Penalty, also was vereinfacht gesagt Expected Goals angeht, auch zum oberen Drittel, da sieht man das eben schon, du hast angesprochen, dass er eben totaler Allrounder ist und das lässt sich auch total gut in seinem statistischen Profil ablesen. Er hat eine gewisse Torgefahr, er hat eine Robustheit in der Zweikampfführung, er kann den Ball vernünftig schleppen. Die einzigen Statistiken, die bei ihm auf den ersten Blick total abfallen und relativ schwach aussehen, das sind alle Passstatistiken, die aber, glaube ich, ganz klar das Produkt sind einer der am direktesten spielenden Mannschaften der Bundesliga. Ja. Bei Bochum geht's dann einfach sofort nach vorne und dass die Passstatistiken eines VfL-Spielers eher schlecht aussehen, das, glaube ich, sollte niemanden überraschen und sagt für mich nicht zwingend was darüber aus, wie gut Osterhage tatsächlich am Ball ist.
Nee, das glaube ich auch und was ja bei Patrick Osterhage, was man wirklich sagen muss, ist, dass er hat ja diese Saison, ich erinnere mich, gegen Wolfsburg, glaube ich, ein sehr schönes Tor gemacht. Mhm. Also ist auch durchaus jemand, der Abschlussqualität mitbringt. Und bei dem wir ja so vor ein paar Wochen in 50 plus, also wir sind ja hier bei 50 plus 2, ja. An dieser Stelle quasi schon angefangen haben, den hin und wieder mal so ein bisschen zu beleuchten, weil der eben eine sehr, sehr spannende Entwicklung nimmt. Und auch
du warst früh drauf, glaube ich. Du hast früh mit Osterhage angefangen.
Ist ja auch einfach ein Spieler, der sehr genau in mein Anforderungsprofil passt mit Körpergröße, Athletik und so Allround-Fähigkeit. Denn Osterhage hat in seiner Profikarriere, wenn mich nicht alles täuscht, wirklich von Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Sechser, Achter bis Zehner alles gespielt. Mhm. Und das ist einfach ein spannendes Profil.
Das ist absolut. Und bei Freiburg kann man schon sagen, auch wenn wir gleich auf Erin Dingschi noch zu sprechen kommen, also der Verein stellt diese Mannschaft so ein bisschen zumindest, finde ich, schon auf nach dem Gusto, the age of the artist is over, the time of the athlete has come.
So ist
es. Denn Osterhage, 1,86 groß, dieses Jahr geblitzt mit einer Spitzengeschwindigkeit von 34,34 km/h. Das ist sehr ordentlich für einen Mittelfeldspieler.
Das ist so Florian Wirtz-Level.
Ja.
Also, da kann man gar nicht sagen.
Da kann man richtig gut mit arbeiten. Merlin Röhl, der ja potenziell jemand sein könnte, der an seiner Seite im Mittelfeld spielt. Junge, selber Spitzengeschwindigkeit 34,9 km/h sogar. Und wenn man so ein paar Namen durchgeht, die bei Freiburg in dieser Mannschaft mit dabei sind, also Gregoritsch, Osterhage, Röhl, ich finde auf den Außenverteidigerpositionen Sildilia und Makengo sind ja auch beide Schränke.
Ja.
Also Freiburgs Kader sieht schon absolut aus wie der eines Vereins, der die Notwendigkeit und Wichtigkeit von athletischen Top-Profilen erkannt hat. Oder
und daran glaubt zumindest. Da gehen wir ja auch komplett mit, muss man sagen. Das halte ich für den richtigen Ansatz. Und bei den Freiburgern fällt es wirklich auf, dass sie wirklich vermehrt jetzt auf solche Spieler setzen. Und da es ist ja wirklich nicht unrealistisch, dass wir da nächste Saison mit den von dir eben angesprochenen Spielern und mit der Offensive, keine Ahnung, um Gregoritsch etc. Es ist absolut möglich, dass wir eine Mannschaft sehen, die irgendwie 1,85 Durchschnittsgröße hat,
ja.
Das ist schon riesig im Vergleich zu dem, was man dann früher im Fußball und auf jeden Fall gesehen hat.
Passt ja auch total zur Spielweise der Freiburger. Es geht ganz viel über zweite Bälle, über gewonnene 50-50 Duelle, wenn man sich das 1-0
Bullyball.
Letztendlich ist es Bullyball. Wenn man sich vom vergangenen Wochenende das 1-0 gegen Gladbach anschaut, dann ist es ja dieser abgefälschte Schuss und dann ist es irgendwie 50-50 Duelle, zwei Stück, die Freiburg da für sich entscheiden kann, weil sie einfach die körperlich stärkeren Spieler haben.
Ja.
Und sie machen das ja auch ganz oft so, dass sie für Flanken auch teilweise aus dem Halbfeld den Strafraum regelrecht fluten mit Leuten, dann rücken eben Spieler wie Merlin Röhl in den Strafraum nach, der auch über 1,90 groß ist und wenn du dann vielleicht bei Flanken im Strafraum eben einen Osterhage drinstehen hast mit 1,86, einen Merlin Röhl, der über 1,90 groß ist, einen Gregoritsch und dann vielleicht noch einen Erin Dingschi, der auch 1,88
nämlich Erin Dingschi, wollte ich auch noch sagen.
Also der hat aktuell noch nicht wahnsinnig viel mit dem Kopf gezeigt, aber vielleicht auch, weil er in die Richtung noch nicht gebraucht wurde oder es nicht die Art ist, wie er eingesetzt worden ist.
Und was man ja nicht vergessen darf, ist, wenn du eine ganze Reihe an Spielern in dieser Größe hast, nicht jeder von denen muss kopfballstark sein.
Nee.
Aber jeder von denen ist groß genug, dass die Gegner sie ernst nehmen müssen.
Ja, das stimmt. Ja.
Und damit schaffst du einfach eine numerische Situation im offensiven Kopfball, die für den Gegner immer, wenn da halt wirklich, wenn du 8 Spieler mitbringst, die 1,85 plus sind, dann hat der Gegner ein Riesenproblem, das zu checken in der Defensive.
Ja, in der Regel wird das genauso sein und ich finde, man kann jetzt schon sagen, dass Freiburg da echt an einem sehr eklig zu bespielenden Kader für 24-25 bastelt und arbeitet. Erin Dingschi ist eben der weitere Spieler, der kommen soll. Das ist jetzt, glaube ich, nochmal konkreter als Osterhage, weil der Vertrag angeblich laut der Bild, glaube ich, schon unterschrieben wurde am Donnerstag heute?
Ich würde sagen, dass das von heute ist. Ja, es ist von heute 9.37 Uhr.
Und Erin Dingschi ist ein Spieler, der bei Heidenheim ja zu den absoluten Senkrechtstartern gehört, der 8 Tore und 4 Vorlagen auf dem Konto hat. der 1,88 groß ist, wie bereits angesprochen, und auch das zählt ja in das athletische Profil rein, stand jetzt der schnellste Spieler der Bundesliga-Saison 23/24, ich glaube mit einer Spitzengeschwindigkeit von 36,41 km/h.
Ja.
Also dann, da muss man auch mal zu skalieren. Dann bist du vor Leuten wie einem Frimpong, du bist vor Leuten wie Alfonso Davies und Co. Du bist der schnellste Spieler der Bundesliga und das ist natürlich auch eine Qualität, sowas in deinen Reihen zu haben.
Und wenn du da im Bereich 36 bist, haben wir schon ein paar Mal gesagt, das ist eh schon elitär, um das Verhältnis noch ein bisschen mehr zu geben, weil ich es gerade auch für Iran Kunda nachgeschaut hatte, Fonsi überhaupt in seiner Karriere erst eine Handvoll Mal die 37 geknackt. Also wenn du so wie Eren Dingci im 36,5er Bereich bist, dann gibt es wirklich ganz, ganz wenige Spieler, sogar der Top-Athleten in Europa, die das Tempo mitgehen können.
Ja, und das ist natürlich auch dann eine Waffe, eine weitere Waffe, die die Freiburger ihrem Spiel hinzufügen können. Neben der Tatsache, dass wir auch schon mal gesprochen haben, dass wir Dingci echt finden, dass er eine gute Abschlussqualität hat. Die Art und Weise, wie er seine Abschlüsse nimmt, meistens sehr, sehr überlegt und sehr, sehr präzise sind. Und 5 Millionen Euro sind ehrlicherweise in today's economy,
ja,
ist das ein Schnäppchen.
Der Marktwert von ihm bei TM liegt nicht völlig umsonst bei 10. Die 5 Millionen sind eine Klausel, die im Vertrag steht. Und das sind 5 Millionen Euro, die auf der einen Seite natürlich 5 Millionen haben oder nicht haben, ist gut für Werder Bremen. Aber ganz klar ist für mich, dass Werder Bremen mit den Abgängen von Nick Woltemade und Eren Dingci hier gerade in dieser Woche ein oder zwei fette Els kassiert hat.
Richtig fette Els, weil du kriegst einmal zu wenig Geld für einen Spieler, der sich, glaube ich, auch vielleicht besser entwickelt hat, als die Entscheidungsfinder bei Werder selbst antizipiert haben, weil er hätte sonst, glaube ich, keine Klausel gehabt, die so niedrig angesetzt wäre. Und dann hast du mit Nick Woltemade einen Spieler, wo wir auch schon eben off-air drüber gesprochen haben, wo ich glaube, wenn du bei dem gleich zu Saisonbeginn dran bist, ganz, ganz früh dran bist, dann, glaube ich, hast du eine sehr gute Chance, dass er verlängert.
Halte ich für 100% genau.
Du richtig. Hast halt so lange gewartet, bis der Spieler halt erstmal ein Interesse generieren konnte, bis er zumindest andeuten konnte, die Tore fehlen noch, aber zumindest zeigen konnte, dass er auch in der Bundesliga dir einen Mehrwert geben kann. Und wer sich also das statistische Profil von Nick Woltemade ansieht, der sieht halt, dass sich in vielen Bereichen schon Dinge positiv niederschlagen, die noch nicht übersetzt worden sind in Scorerpunkte. Aber es liegt relativ nahe, dass das früher oder später passieren wird.
It's gonna happen.
Es wird passieren, ja.
Es wird funktionieren. Nick Woltemade wird funktionieren und Werder Bremen wird sich sehr, sehr ärgern. Und du hast für mich auch wirklich nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich finde die Dingci-Nummer, keine Ahnung, kann passieren. Du konntest wirklich jetzt nicht erwarten, dass der so explodiert. Finde ich wirklich noch so im blöd gelaufen, kannst du damit abhaken. Aber Woltemade, sagst du für mich was Richtiges, denn du stellst den Jungen nach einer guten Leihe in das Schaufenster, du gibst ihm die Bühne, sich zu präsentieren auf einem Level, wo Vereine, die in der Liga Nahrungskette deutlich vor dir anzuordnen sind, Interesse an dem Spieler haben, aber schaffst es nicht, ihm vorher irgendwie vertraglich an dich zu binden. Ich habe gestern einen Tweet dazu gesehen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass der wohl irgendwie sogar einen Bremer Wahrzeichen tätowiert hat auf dem Arm und sowas. Ja. Also Woltemade mit Sicherheit niemand, der bei Bremen irgendwie nur als Tourist mal gedacht vorbeigekommen ist. Das scheint ihm schon am Herzen zu liegen. Und das ist ja auch einfach ärgerlich für die Fans, für die Spieler. So jemanden willst du ja haben, das ist ja gar keine Frage. Und jetzt verlierst du den eben ablösefrei als Verein, der ja auch jetzt nicht unglaublich gut betucht ist. Übrigens Woltemade in Bremen geboren auch.
Ja, und das ist ja super bitter, weil du hättest ja wirklich, wenn es besser gelaufen wäre, eine Chance gehabt, in der kommenden Saison mit Woltemade und Dingci um zwei Spieler herum eine Mannschaft, eine Offensive aufzubauen, die absolutes Potenzial haben, ja, Identifikationsfiguren für diesen Verein zu sein. Und jetzt musst du irgendeinen anderen Weg gehen. Das wird vielleicht auch gelingen, aber es ist trotzdem total enttäuschend. Und ja, also
Goddamn. Übrigens nur ganz kurz, ne? Woltemade ist 22 Jahre alt, ist seit 14 Jahren bei Bremen. Das ist wirklich bitter, Mann.
Das ist super, super bitter. Und wenn man sich anschaut, was der für Statistiken hat, also vieles von dem deutet jetzt schon darauf hin, dass es sehr, sehr gut zur aktuellen Spielweise des VfB passt, dass er sich da sehr, sehr gut einfügen wird. Und es geht gar nicht darum, dass Nick Woltemade zum VfB wechselt und da sofort Stammspieler wird. Wenn die Undav und Girassi halten sollten, ich glaube, einer von beiden wird gehen.
Davon gehe ich stark
dann,
aus.
Also,
ich meine, der eine Girassi, muss erstmal kommen.
Der eine muss erstmal kommen, aber ich gehe davon aus, Girassi wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Ja. Das würde ihm auch, glaube ich, keiner übel nehmen. Dass Woltemade vielleicht nicht sofort Stammspieler ist, aber in einer Saison mit höchstwahrscheinlich drei Wettbewerben wird der VfB eh rotieren müssen und es werden Minuten vom Laster fallen. Ich glaube, da wird man sich früher oder später ganz schön in den Arsch beißen. Aber ja, zurück zum SCF kann ich nur sagen, wenn ich auf Osterhage und auf Eren Dingci schaue als zwei Transfers, dann finde ich bereits, dass Freiburg da einen guten Kurs eingeschlagen hat mit Blick auf die kommende Saison.
Und das Ganze ja auch in einem Kostenprofil, dass das absolut in Ordnung ist.
Ja.
Du kriegst ja zwei Spieler, die zu den größten Aufsteigern Absteiger in dieser Saison gehören und die holst du für zusammen, was auch immer, 12, 13 Millionen Euro, das ist schon sehr, sehr gut, noch ein Satz. Auch Ehren Dingti in Bremen geboren, Alter. Da muss Werder, da müssen die Werder-Verantwortlichen sich, glaube ich, ein bisschen was anhören, denn... Also vielleicht bin ich da auch einfach völlig verblendet und blöd, aber wenn ich wirklich Spieler sehe, die in der Stadt geboren sind, einfach eine Verwurzelung mit der Gegend haben, dann wäre das für mich eine der höchsten Prios, solche Spieler zu halten, aber gut.
Ja, unsere letzte Prio für den heutigen Tag, die ist kurz dich zu fragen, was du von der Vertragsverlängerung von Markus Krösche hältst, und zwar bis 2028 als Sportvorstand der SGE.
Ja, also ich wollte sagen, das können wir jetzt wirklich ganz kurz halten. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, das fortzuführen. Ich glaube, dass man ihm ein bisschen mehr Macht gegeben hat. Wenn ich das richtig verstehe.
Das klang ja auch so ein bisschen durch, dass das Teil des Deals war, man konnte ihn so langfristig binden,
genau,
weil auch klar ist, dass er relativ viel Entscheidungsfreiheit genießen wird.
Er hat aber auch für seine Rolle innerhalb seines ersten Vertrages relativ wenig, in ganz großen Anführungszeichen, Macht, weil er eben als relativ unerfahrener Mann zur Eintracht kam. Jetzt also mit ein bisschen mehr ausgestattet, und wie man hört, soll es auch eine Freigabeklausel geben. Es könnte also durchaus auch mit einem Hintertürchen eingebaut sein. Ich will nur meine kurze persönliche Einordnung ist. Ich halte es für die richtige Entscheidung. Ich glaube, es gibt keinen Grund, an dieser Position zu rütteln. Personelle Kontinuität ist wichtig, und die wird auf anderen führenden Positionen, glaube ich, nicht ganz so einfach gegeben sein, und deshalb gute Sache.
Ja, und vor allem, wenn du siehst, welche Top-Talente Eintracht Frankfurt an Land ziehen konnte, noch wahrscheinlich kommen werden, dann siehst du ja zumindest, dass die Scouting-Abteilung und dass die Abteilung Transfers funktioniert.
Ja.
Dass du nicht nur die richtigen Ziele identifizierst, sondern offensichtlich auch in der Lage bist, die davon zu überzeugen, zur Eintracht zu wechseln. Deswegen finde ich, auf der Ebene des Scoutings, der Kaderplanung, kann man ihm eh wenige Vorwürfe machen. Ich glaube, es wird darum gehen, das ist ja mit Skiri, mit Robin Koch auch schon angefangen, um diese jungen Spieler herum die entsprechende Achse zu bauen.
Da ist auch ganz klar bis jetzt die größte Schwäche zu erkennen, würde ich sagen. Das ist so... Zu häufig ist man noch, das Talent will auch noch zu uns, nehmen wir mal lieber, statt zu sagen, ey, wir brauchen jetzt hier mal auf der Position jemanden, der ein gestandener Spieler ist, der uns hier helfen kann, sofort. Ich glaube, da werden die Leute am ehesten drauf gucken im Sommer.
Und vielleicht auch darauf, weil ich glaube, das ist für mich persönlich das größte Fragezeichen, wie geht man mit der Trainerposition langfristig um?
Ja.
Klar ist auch, das wurde ja auch in der Pressemitteilung betont, dass wenn das Präsidium vor der Saison gesagt bekommen hätte, Platz 6, hätten das alle sofort unterschrieben.
Ja.
Das ist ja auch eine Art der Kommunikation, die ja auch Druck rausnimmt für Dino Topmöller. Weil man eben sagt, da wo du gerade stehst, damit sind wir sportlich total einverstanden, aber ich habe trotzdem noch aufgrund der Art und Weise, wie es bisher aussah, arge Restzweifel daran, ob das langfristig die richtige Lösung ist, und da hängt der Krösche auch schon ziemlich sehr mit dran.
Es ist halt genau das, was wir, glaube ich, was wir auch am Montag in 50+2 gesagt haben. Das Ergebnis, was jetzt dasteht an sich, ist absolut super und jeder hätte es vor der Saison unterschrieben, aber man sieht eben, ohne dass man die Sterne vom Himmel spielt, wäre halt noch mehr drin gewesen und die Eintracht könnte ganz realistisch im Rennen um die Champions-League-Plätze dabei sein. Und auch wenn das nicht aus eigener Stärke resultiert, sondern vielleicht aus Schwäche der Gegner, es wäre halt möglich. Und daran gemessen ist man natürlich nicht 100% glücklich in Frankfurt, aber ja, man wird die Saison jetzt auf jeden Fall natürlich genau so zu Ende bringen, wie jetzt gerade die personelle Situation ist. Und dann wird man weitersehen. Krösche ist auf jeden Fall ein ambitionierter Mann und der wird da mit Sicherheit die richtigen Schlüsse ziehen.
Wir werden diese Folge so zu Ende bringen, wie man es ebenfalls gewohnt ist von uns, nämlich mit dem Bundesliga-Tippspiel.
So ist es.
Diesmal wieder mit einem Freitagsspiel. Deine Mannschaft ist sofort involviert.
Genau, die beiden Mannschaften, über die wir gerade geredet haben.
Werder Bremen.
2-0 für die Eintracht.
1-0.
Union gegen Leverkusen.
1-2, knapp.
1-4.
Freiburg gegen Leipzig.
0-3.
2-1.
Nice. Darmstadt, Mainz.
Mainz-Darmstadt, ich hoffe, ja, dass die Mainzers gewinnen, deswegen sage ich 2-0.
Ich sag auch 2-0 für Mainz 05. Heidenheim gegen die Bayern.
1-1.
0-3.
Köln gegen Bochum.
1-1.
3-1.
Wichtig für Köln.
Und für Bochum würde es bedeuten, dass man
richtig,
wieder...
Richtig Gefahr ist, wieder, ja. Richtig Gefahr.
Topspiel am Samstagabend, Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart.
2-3.
2-1 Dortmund.
Hoffenheim gegen Augsburg.
2-0.
0-1.
Wolfsburg gegen Gladbach.
2-1.
3-1.
Das war's für heute mit 50+2. Nicht vergessen, wir sind auf Tour. Wir wollten es am Anfang sagen, haben wir wieder nicht. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.
Ciao, ciao.